Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und etwas über verfolgte Christen weitergeben kann und das eben speziell aus der Sicht der Frau. Vielleicht ein paar Worte noch zu mir. Ich bin aus der Region des Aaretals zwischen Thun und Bern, dort wohne ich. Ich sehe also immer in dieser Region von dem Dorf, wo ich wohne, und ich habe Familie, sechs Großkinder, das siebte ist unterwegs. Ich war lange Pastor und arbeite jetzt eben in einem Hilfswerk für verfolgte Christen. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Danke an die Gemeindeleitung für die Plattform, die wir haben, über verfolgte Christen zu sprechen. Das ist eben das Thema von heute Morgen. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema und werfen einen Blick in die verfolgte Kirche. Wir kennen dieses Wort Isolation seit gut einem Jahr. Vorher haben wir wahrscheinlich kaum darüber nachgedacht. Aber die Corona-Zeit hat eben vieles verändert. Und wir haben so ein bisschen eine Ahnung, was es heißen kann, isoliert zu leben. Vielleicht hat es einige von Ihnen mehr betroffen, andere vielleicht weniger. Für verfolgte Christen ist Leben in Isolation aber alltägliches Brot. Wir können von Ihnen lernen, wie Sie mit Isolation umgegangen sind oder umgehen und vielleicht einiges auch mitnehmen für uns. Ein Christ, der wegen seinem Glauben im Gefängnis war, der hatte zeitweise die Worte nicht mehr gefunden, um zu beten. Er war in Einzelhaft und hatte nicht einmal seine Bibel bei sich. Das war also Isolation total. Und da hat er sich Bibelverse in Erinnerung gerufen. Und am meisten hat er den Psalm 23 laut aufgesagt. Ein berühmtes, beliebtes Bibelwort, der Psalm 23, hat vielen Christen auch hier in unserem Land geholfen. Und der Vers 4 war etwas, was er immer wieder aufgesagt hat. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott ist im finsteren Tal mit uns. Das Leben bringt eben auch hin und wieder finstere Täler. Eine Situation der Isolation ist solch ein finsteres Tal, ein Tal des Leidens. Und eben, es ist ein Teil des Lebens. So wichtig zu wissen, dass Gott in diesem Tal, im finsteren Tal, mit uns ist. Er lässt uns nicht alleine, wenn es durch eine schattige Wegstrecke geht. Manchmal fühlen wir diese Nähe Gottes, manchmal nicht. Es kommt aber nicht darauf an, ob wir die Nähe Gottes spüren oder ob wir sie nicht spüren. Auf das Gefühl ist nämlich kein Verlass. Es kann falsch sein. Es geht darum, dem Wort Gottes zu vertrauen, dass Gott immer bei uns ist. Es geht darum, in Anspruch zu nehmen, was er uns verheißen hat, nämlich bei uns zu sein, uns nicht alleine zu lassen. Gott will uns in schwierigen Zeiten, in finsteren Tälern nahe sein. Und Gott ist allen nahe, die ihn anrufen, die ihn mit Ernst anrufen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. So steht es im Psalm 145, 18. Da steht drin, dass der Herr nahe ist. steht nicht da, dass der Herr, dass wir spüren, dass er vielleicht manchmal da ist oder eben vielleicht manchmal nicht. Er ist nahe. Ob wir es gerade fühlen oder nicht. Und ganz nahe ist er eben dann, wenn wir ihn anrufen. Da hat er versprochen, dieses Gebet zu erhören, darauf einzugehen. Viele von uns haben sicher das schon erlebt, dass er da ist, wenn wir ihn anrufen, dass er hört, wenn wir zu ihm schreien. Wenn es ein Schreien, vielleicht ein stilles Schreien ist, das wir gar nicht aussprechen, vielleicht aber auch ein Beten, dass wir wirklich in diese Welt hinausschreien. Vielleicht in einem Raum, wo wir für uns alleine sind oder im Wald oder in den Bergen. Und dann merken, er ist da. Ja, wenn wir in die Verfolgung hineinblicken, dann merken wir, dass es Unterschiede gibt. Unterschiede in der Verfolgung bei Männern, von Männern oder auch eben Verfolgung von Frauen. Und darum spreche ich heute nicht nur über das Thema Allgemeinleben in Isolation, sondern spezifiziere es auf die Frauen in der verfolgten Kirche. Viele Frauen in der Verfolgung leben in Isolation und da gibt es ganz verschiedene Formen von Isolation, beispielsweise Hausarrest. Und das ist nicht ein Hausarrest gemeint, wie wir ihn vielleicht kennen aus unseren Kindertagen, wo uns die Eltern vielleicht mal ins Zimmer geschickt haben und gesagt, darfst du wieder rauskommen, wenn du nachgedacht hast über den Blödsinn, den du angestellt hast. Sondern da geht es um Hausarrest, der über Wochen dauert, der über Monate dauert, ja, der eigentlich ein ganzes Leben andauert. Wir haben so ein bisschen Hausarrest erlebt im Lockdown. Aber viele verfolgte Christinnen kennen Hausarrest als etwas sehr Bedrückendes, sehr Schlimmes. Hauptsächlich sind es Frauen aus muslimischem Hintergrund, die betroffen sind. Wenn die Menschen, die Frauen, die den muslimischen Glauben gelebt haben, sich dann dem Christentum zugewandt haben, wenn ihre Familien davon erfahren, dann reagieren sie oft damit, dass sie die Frauen, die sich zu Jesus gewandt haben, einsperren im Haus und sie nicht mehr aus dem Haus lassen oder noch mit schlimmeren Konsequenzen. Salma ist so eine Frau aus dem Sudan, die musste Hausarrest erleben. Sie wuchs in einer gut situierten muslimischen Familie auf, sie konnte sogar studieren und an der Universität kam sie in Kontakt mit Christen. Sie besuchte dann bald regelmäßig eine Bibelgruppe an der Universität. Und 2019 entschied sie sich, Jesus Christus nachzufolgen. Aber dann eines Tages fanden Familienangehörige von ihr in ihrem Zimmer christliche Literatur und sie fanden auch christliche Lobpreislieder. Daraufhin wurde Salma geschlagen und in ihr Zimmer gesperrt. Sie war vollkommen isoliert und durfte das Haus nicht mehr verlassen. Irgendwann gelang ihr dann dank der Hilfe Gottes, der eben da war, auch in diesem Hausarrest, in dieser Isolation. Dank der Hilfe Gottes konnte sie dann fliehen und wohnt jetzt in einer christlichen Familie und hat dort Zuflucht. Es gibt auch mentale Isolation. Viele Christen mit muslimischem Hintergrund erleben das. Das ist ein Foto von einer Frau in einem Jüngerschaftstraining. Und diese junge Frau, diese Muslimin steht für ganz viele andere. In ihrem Herzen hat sie die Entscheidung für Jesus getroffen. Aber sie weiß ganz genau, wenn ihre Familie dann davon erfährt, dann ist sie in Gefahr, geschlagen zu werden, eingesperrt zu werden, Ja, sie könnte sogar von ihrer eigenen Familie umgebracht werden. Und darum hält sie ihren Glauben geheim, kleidet sich nach wie vor muslimisch, wie eine muslimische Frau. Und dieses Leben ist ein Leben wie eine Gratwanderung und eine große Herausforderung. In diesem Jüngerschaftstraining, das sie heimlich besucht, lernt sie auch vorsichtig mit anderen über ihren Glauben zu reden. Aber diese Menschen fühlen sich oft innerlich isoliert. Die können sich auch nicht mehr so mit ihren Familien unterhalten wie bis anhin und auch nicht mehr mit ihren Freunden. Die Kraft, um diese Gratwanderung zu gehen, diese große Herausforderung anzunehmen, schöpfen sie aus dem Glauben an Jesus Christus. Sie vertrauen darauf, dass Gott in dieser Isolation, in diesem finsteren Tal mit ihnen ist und dass Gott sie trägt. Ein anderes Beispiel ist Asma. Die lebt eigentlich in einer doppelten Isolation. In Saudi-Arabien leben Frauen grundsätzlich besonders schwer. Ist das Leben schwer für sie? Und Asma könnte ganz gut eine dieser beiden Frauen sein. Das ist ein Beispielbild. Denn dort, wo Asma lebt, müssen Frauen sich so kleiden, wenn sie das Haus verlassen. Asma ist äußerlich gesehen wie eine dieser muslimischen Frauen, aber eben sie hat in ihrem Herzen das Geheimnis, Christin zu sein. Sie hatte eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Und in der ersten Zeit, im ersten Jahr, fühlte sie sich wie im siebten Himmel. Sie war überglücklich, dass sie diesen Frieden und diese Freude in ihrem Herzen hatte. Äußerlich immer bemüht, so zu leben wie eine Muslima. Weil eben ein Glaubenswechsel in Saudi-Arabien nicht nur vom Staat verboten ist, sondern auch von der Familie missachtet wird. Es wird von der Familie nicht gern gesehen, weil man verletzt die Ehre, wenn man die Religion wechselt, die Ehre der Familie. Und es könnte dem Todesurteil mit dem Todesurteil bestraft werden. Asma wurde dann mit einem muslimischen Mann verheiratet und erlitt schwere Depressionen. Heimlich betet sie immer noch zu Jesus, aber sie kann keine anderen Christen treffen. Sie kann in keine Kirche gehen. Als Frau wird man in Saudi-Arabien stark überwacht. Darum musste sie das alles im Geheimen ertragen. Sie sagte zu einer Kontaktperson, dass sie sich nicht als Teil der Gemeinde Jesu fühlt. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Asma gehört zum Leib Jesu. Aber sie muss eben in vollkommener Isolation leben, in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Und das braucht Kraft und Substanz. Doppelt isoliert, isoliert als Frau in Saudi-Arabien und isoliert als Christin. Da haben es die Männer schon besser, die können sich ein bisschen freier bewegen, wenn sie Christen werden in diesem Land. Und wenn sie sich treffen, dann sicher nicht 50 auf einmal, die alle so in halb einer Viertelstunde in ein Haus gehen, sondern höchstens 3-4 Leute in einem Haus. Beten wir für Asma und andere Frauen in doppelter Isolation. Ein anderes Beispiel ist Fatima. Sie hätte ein sehr gutes Leben leben können, im Wohlstand. Sie wendete sich auch vom Islam ab und entschied sich für Jesus. Sie machte sich aber keine Illusionen. Sie wusste, wenn ihr Glaube entdeckt wird, muss sie damit rechnen, dass sie ermordet wird. Aber die Begeisterung für Jesus war größer. Fatima entschied sich, etwas gegen die Isolation zu tun und hat sich online mit anderen Christen verbunden im Gebet. Und sie schrieb auch einen Blog ins Internet. Ich lese aus einem Gedicht von ihr. Sie schrieb: Lasst uns an Jesus glauben, lasst uns in Gnade leben, bis unsere Stunde geschlagen hat. Jesus ist der Messias, das helle Licht, das uns führt. Möge er Herzen verändern und der Gerechtigkeit Bahn schaffen. Der Messias sagt: Selig sind, die verfolgt werden. Für Christus tragen wir alles. Ich bin eine Christin bis zum Tod. Ein Teil aus einem Gedicht von ihr. Es waren die letzten Worte von Fatima. Sie hat dieses Gedicht in ihrem Blog veröffentlicht und dann hatte ihr Bruder sie ermordet. Sie wurde Märtyrerin für Christus. Aber Fatima ist jetzt bei Jesus und für sie gilt, was im Psalm 23 am Schluss steht: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Bleiben im Hause des Herrn. Hausarrest? Nein, das umschreibt die Tatsache, für immer in der Gemeinschaft mit Gott zu sein und nicht mehr aus dieser Gemeinschaft mit Gott herausgerissen zu werden. Es ist ein angenehmes Bleiben, es ist ein Bleiben dürfen. Keine Ausgrenzung mehr dort, keine Entbehrung, kein Schmerz, keine Verfolgung, kein Leid, kein Tod mehr. Gemeinschaft, wo jede Träne abgewischt sein wird. Und Fatima kann jetzt mit unverhülltem Angesicht Jesus sehen. Und als Christen ist es so zentral, genau das zu glauben, das zu wissen. Wenn unser Leben vielleicht auch durch Schwierigkeiten hindurchgeht und dieses schattige Tal sogar zu einem Todestal wird, es endet mit dem Guten, in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben zu dürfen für immer. Werfen wir einen Blick nach Indien. Da kann man von sozialer Isolation sprechen. In Indien gibt es Christen, die früher Hindus waren. Diese drei Frauen waren früher Anhänger der hinduistischen Religion. Heute folgen sie auch Jesus nach. Die eine Frau wurde von ihrem Mann verlassen, nachdem sie den christlichen Glauben angenommen hat, und zwei Frauen von diesen dreien sind Witwen. Seitdem sie Jesus nachfolgen, erleben sie gesellschaftliche Isolation. Die Nachbarn sprechen nicht mehr mit ihnen. Sie finden keine Arbeit, doch sie müssen doch Geld verdienen. Sonst würden sie verhungern. Dann haben sie sich zusammengetan, haben eine kleine Finanzhilfe bekommen und ein einfaches Restaurant eröffnet, wahrscheinlich nur Terrasse offen. Ein kleines Grundeinkommen hilft ihnen zu überleben. Saba, eine dieser drei Frauen, sagt: Gott hat uns aufgerichtet. Fatima in Saudi-Arabien, diese drei Frauen in Indien sind durch finstere Täler gegangen. In beiden Tälern war Gott mit ihnen. Bei Fatima hatte Gott sie am Ende in sein Haus aufgenommen, in die Gemeinschaft mit ihm. Und diese Frauen gehen durchs Verfolgungstal. Aber sie sagen: Gott hat uns aufgerichtet, Gott hat sie getröstet, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann gibt es natürlich auch die Isolation im Gefängnis, eine weitere Art. Weltweit sind ganz viele Christen im Gefängnis. Ich habe eine Liste dabei von Gefangenen und in dieser Liste sind auch ganz viele Frauen aufgeführt. Und man kann für diese Personen beten. Ich möchte das sehr, sehr empfehlen, sich diese Liste mitzunehmen und für verfolgte Frauen und Männer zu beten. Isolation im Gefängnis, da können wir auch von Helen Berhane sprechen, aus Eritrea, die heute in Europa lebt. 2,5 Jahre war sie in einem schrecklichen Schiffcontainergefängnis eingesperrt. Was war das Verbrechen von ihr? Sie hatte von Jesus gesungen und das Evangelium gepredigt. In einem Land, wo es ein Regime gibt, das alles unter Kontrolle halten will und deshalb christliche Versammlungen verbietet. War grausam für sie, dort in diesem Containergefängnis zu sein. Grauenhafte Bedingungen. 4 Monate war sie in Einzelhaft. Die Wärter wollten sie noch mehr bestrafen durch diese Einzelhaft. Aber sie meint dazu, die Zeit in der Einzelhaft war eine besondere Zeit. Ich konnte nachdenken und hatte Gemeinschaft mit Gott. Ich habe in dieser Zeit Gottes Stimme sehr klar gehört. Sie konnte sich an Gott festklammern und hat erlebt, wie Gott sie durch diese finstere Zeit, sie wurde da in diesen Container gesperrt, zusammen mit vielen anderen, dann hat sie gefragt, ja und der Lichtschalter? Kein Licht hier. Das war nicht nur ein finsteres Tal, das war auch ein schmutziges Tal. Toilette in diesem Schiffscontainer? Nee. Es war ein juckendes Tal. Insekten waren drin. Es war ein heißes Tal, 50 Grad am Tag in so einem Container und kalt in der Nacht. Gott hat sie durch dieses Tal durchgetragen. Auch für sie gilt, dein Stecken und Stab trösten mich. Sie hat Gottes Gegenwart erfahren. Auch diese Frau hat Isolation im Gefängnis erlebt, in Nordkorea, in einem fürchterlichen Arbeitslager. Nordkorea, immer noch das Land, wo die Verfolgung von Christen am größten ist und es am gefährlichsten ist, in Nordkorea zu leben. Und wir schauen uns jetzt einen Videoclip an über diese Frau.
Die Diktatoren der Kim-Dynastie lassen sich gottgleich verehren. Spitzel sind überall. Christen gehören zu den Staatsfeinden Nummer 1, da sie einen anderen Gott verehren als den Diktator. Werden sie entdeckt, kommen sie in Arbeitslager oder werden hingerichtet. 50.000 bis 70.000 Christen sollen sich in Arbeitslagern befinden. Nach außen bemüht sich der Staat, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Doch dahinter zeigt sich das wahre Gesicht Nordkoreas. Hye-ju wurde in Nordkorea geboren und verbrachte dort fast ihr ganzes Leben. Aus Sicherheitsgründen kann sie nicht gezeigt werden. Auch ihr richtiger Name und ihr derzeitiger Aufenthaltsort dürfen nicht genannt werden.
In Nordkorea kam ich in ein Gefängnis. Da waren sowohl Frauen als auch Männer. Wir wurden getrennt. Junge Soldatinnen kamen, um die Frauen zu kontrollieren. Alle mussten sich ausziehen und jeweils 5 Frauen mussten in das Zimmer, wo man untersucht wird. Es wurde nach etwas Wertvollem wie Geld gesucht. Ich wurde gefoltert, weil mir die Gefängniswärter vorwarfen, dass ich an einem Aberglauben hinge. Ich sollte zugeben, dass ich diesen Aberglauben verbreitet habe. Da erinnerte ich mich an den Bibelvers, wenn sie euch vor Gericht bringen, braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, was ihr aussagen sollt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Darum hatte ich keine Angst mehr und konnte auf ihre Fragen immer richtig antworten. Der Heilige Geist hat mir dabei geholfen. Man schleppte mich in meine Zelle und ich saß nur noch apathisch da. Dann, ungefähr 5 Minuten später, hörte ich plötzlich von oben eine Stimme. Sie war schallend, tief und laut. Die Mauer vor mir begann zu schwanken wie bei einem Erdbeben. Die Stimme sagte: Meine geliebte Tochter, du bist heute auf dem Wasser gelaufen. Weil ich 2-mal die Grenze überschritten hatte, wurde ich von einem Gefängnis zum nächsten geschickt. Insgesamt 10 an der Zahl. Schließlich kam ich danach ins Arbeitslager und stand vor dem Eingangstor. Ich war unterernährt.
Nach dem Ablauf der 3-jährigen Haftzeit wurde Hye-ju entlassen. Danach wohnte sie für eine kurze Zeit in einem Dorf in Nordkorea, träumte aber weiterhin von einem anderen Leben. Deshalb wagte sie einen weiteren Fluchtversuch nach China und verbarg sich dort für ein paar Jahre, bis sie 2012 endlich in ein sicheres Land ausreisen konnte. Dort lebt sie heute wieder vereint mit ihren Kindern. Sie kann endlich offen zu ihrem Glauben stehen und ist in der Kirche aktiv. Was würde Christen in Nordkorea am meisten helfen? Darauf kann Hye-ju eine eindeutige Antwort geben.
Ich glaube, die größte Hilfe ist das Gebet.
Unsere Partner, also die Partner dieses christlichen Hilfswerks, in dem ich arbeite, hören genau das immer wieder. Das Gebet ist das Wichtigste und das Größte, was wir hier in der Schweiz für sie in der Isolation tun können. Hye-ju hat Schreckliches erlebt, Gott hat sie aber nicht im Stich gelassen. Sie hatte an Gott festgehalten, sie hatte seine Stimme gehört und Gott hat sie durchgetragen. Auch hier sind die eingangs erwähnten Bibelworte wahr geworden. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Liebe Geschwister, die Menschen in Isolation, in der Verfolgung, sagen uns, Gott ist im finstern Tal da. Gebt nicht auf. Haltet daran fest, dass er mit euch durch dieses Tal hindurchgeht. Und dieses Tal wird sich öffnen. Wenn man da von Interlaken rausfährt, Richtung Spiez, dann wird plötzlich der Blick weit und dann sieht man über den See und würde meinen, das ist fast wie ein Meer. Dieses Tal, dieses öffnet sich und am Ende dieses Tales steht jemand da mit ausgebreiteten Armen. Jesus Christus, nehmen Sie das mit. Er ist da. Verschiedene Arten von Isolation. Tägliches Brot vieler verfolgten Christen. Wo gibt es denn Verfolgung? Verfolgung gibt es überall. Da, wo Länder orange oder rot markiert sind. Es sind jeweils 50 auf diesem Index, der herausgebracht wird jedes Jahr. Es gibt aber noch mehr Länder, wo Verfolgung ist. Beispielsweise könnte man das Land Tschad nehmen, in der Mitte von Afrika, hier. Dort gibt es auch Verfolgung, aber es gibt eben 50 Länder, in denen es schlimmer ist, gefährlicher ist, Christ zu sein als im Tschad. Und hier sehen Sie die 10 Länder aufgelistet, in denen es am gefährlichsten ist, Christ zu sein. Wie gesagt, Nordkorea ganz zuvorderst. Wer hilft denn diesen verfolgten Christen? Ein Mann, ein Holländer, hat begonnen, Bibeln zu schmuggeln mit diesem Fahrzeug. Und daraus ist dann ein Hilfswerk entstanden mit diesen Zielen, verfolgte Christen zu stärken, bedrohte Christen vorzubereiten und Christen in Freiheit zu informieren. Dort, wo Christen leiden wegen ihrem Glauben an Jesus, da möchte man nahe sein, ihnen sagen, du bist nicht allein. Du gehst zwar jetzt durch ein finsteres Tal, aber wir wollen dir helfen, wir wollen für dich beten, wir sagen anderen Menschen, wie es dir geht. Vorbereiten, das heißt, dass man Menschen darauf vorbereitet, dass Verfolgung mehr werden kann oder erst richtig einsetzen kann. Vorbereiten heißt, Menschen, Pastoren, Gemeindeleiter zu schulen und Christen in der Freiheit informieren, das heißt, hier den Gläubigen in der Schweiz sagen, wir haben in den Gefängnissen von Nordkorea bis nach Marokko und von Tansania bis nach Zentralasien und in den Häusern und in den schwierigen Situationen, wir haben dort Familienangehörige. Und wir sind eine Stimme für die, die eben nicht selber hierher kommen können und wir sagen, wie es denen in der Isolation geht. Ja, was können wir tun? Wir können uns informieren. Und die Frage stellt sich, ob wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen wollen, um unseren Geschwistern und Familienangehörigen zuzuhören. Wenn wir so ein Heft lesen, das auch auf dem Stuhl aufliegt, dann nehmen wir uns genauso ein paar Minuten Zeit, um unseren Familienangehörigen zuzuhören. Man kann solche Hefte abonnieren, wenn man das will, diese Karte ausfüllen und sie dann hinten einlegen. Man kann sich informieren mit Büchern. Ich habe zwei neue mit dabei. Das eine Buch, Die Glaubenskriegerin, ein Buch über Pakistan, und Die Schmugglerin des Lichts, ein Buch über Nordkorea und andere Bücher. Und wenn Sie wissen wollen, was in der islamischen Welt geschieht momentan, dann sind diese drei Bücher sehr empfehlenswert. Man kann beten. Jemand hat gesagt, kein Christ sollte der Verfolgung ohne die Gebete der weltweiten Kirche gegenüberstehen. Es soll niemand in einem Gefängnis sein, für den nicht gebetet wird. Es soll niemand im Hausarrest sein oder sonst in der Isolation, ohne dass die weltweite Kirche daran denkt. Und da gibt es viele Möglichkeiten, um für Gefangene zu beten. Es gibt hier so eine spezielle Gebetsliste für gefangene Frauen, so nennen das. Und da sind genau solche Isolationssituationen beschrieben, wo Frauen wegen ihrem Frausein ganz besonders unter Druck sind. Gibt ganz viel und guten Aufschluss. Man kann auch eine solche E-Mail bekommen, wenn man will. Und da gibt es immer wieder dann wöchentlich Informationen zum Beten. Man kann natürlich auch spenden und ich habe gesehen auf dem Gottesdienstprogramm, dass die Kollekte für das Missionswerk, für das ich arbeite, sein soll und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für alles, was zusammengelegt wird. Man könnte auch ein bisschen anders noch Geld zusammenlegen, indem man an einem Sponsorenlauf teilnimmt. Basel ist nicht gerade um die Ecke, aber warum nicht mal aus den Bergen raus und in Basel an einem Sponsorenlauf teilnehmen. Es hat da ein paar jüngere Leute, die könnten das vielleicht tun. Wenn man sowieso immer wieder mal joggen geht, warum nicht mal eine Stunde in Basel da ein paar Runden laufen und dabei noch von Sponsoren gesponsert werden? Man kann bei mir mehr Informationen bekommen. Und man kann auch verfolgten Christen schreiben. Ich gebe gerne hinten mehr Auskunft, wenn man das tun möchte, wie man das machen kann. Genau, und hier hätte ich ein paar Gebetsanliegen. Ich weiß nicht, wie das Gebet nachher noch praktiziert wird. Und sonst danke ich schon mal ganz herzlich für die Unterstützung der verfolgten Christen und speziell auch dran denken an die Frauen in der Isolation in der verfolgten Kirche. Ganz herzlichen Dank.